Ja, er begründet das. Also wenn ich nicht gehe, dann kann ein anderer nicht kommen. Ich mache Platz für einen anderen. Und ich habe das seitdem, verstehe ich, Auffahrt oder Himmelfahrt als einen sensationellen Abgang zur rechten Zeit. Es gibt das ja oft, du bist ja auch Sportler, du bist ja sportlich interessiert. Wir seufzen ja beide über Trainerinnen und Trainer, wo wir den einen, oder Spielerinnen und Spieler, wo wir denken, du warst genial, es war der Hit in Dosen mit dir, ne? Aber jetzt ist es echt Zeit, Platz zu machen, auch für andere. Und der
also Club. Beim FC Religionen werde ich der Falsche. Du wirst den richtigen Zeitpunkt sicher verpassen, sondern ja, ewig spielen.
Ja, genau. Genau, also.
Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie auch mal ändern darf. RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter beim Reformiert und bei mir ist heute der Andi Loos von Fokus Theologie.
Ich danke dir für die Einladung, Felix.
Hallo Andi, wir reden heute über Himmelfahrt und Pfingsten. Wir fangen an bei Auffahrt, wo wir heute ja feiern. Auffahrt, das klingt ein bisschen nach Tiefgarage.
Ja.
Und darum zuerst mal die Frage, Andi, was ist dort eigentlich überhaupt passiert? Jesus soll nach der Auferstehung zu seinen Jüngerinnen und Jüngern zurückgekehrt sein und dann ist er aufgefahren in den Himmel. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Mal ganz ernsthaft, Andi, glaubst du das?
Also glaubst du, dass das wirklich so passiert ist?
Das wäre die Frage, glaubt doch kein Mensch, oder?
Also eigentlich glaubt das kein Mensch. Wir haben das ja selber noch nie erlebt. Es ist auch in der Bibel ja nicht häufig bezeugt. Also Elia ist die große Ausnahme.
Wo also Himmelfahrt der erfundene, genau.
Ja, genau. Mhm. Der große Prophet, einer der größten Propheten im Alten Testament. Und dann wird es natürlich ein bisschen suspekt, wenn wir so dieses Motiv von Auffahrt und gen Himmel genommen werden, dann auch, sagen wir mal, im Römischen Reich haben, wo bekannte Herrscher dann sozusagen vor aller Augen hochgehoben werden und dann ist das ein Zeichen für die Vergottung und dann werden damit Machtansprüche legitimiert.
Genau, also dort ist ja nach dem Tod vom Kaiser, wenn sie jemand hat können bezeugen, dass Zähl gen Himmel aufgefahren ist.
Mit einem Adler oder so, gell?
Genau. Ja. Dann ist der Beweis gewesen, dass das aus dem Kaiser ein Gott geworden ist. Oder?
Ja.
Das ist eigentlich die Vergottung von der Macht oder die Vergötterung von der Macht.
Also da steckt nicht jetzt, was heißt natürlich, aber der steckt hinter der christlichen Anschauung von Himmelfahrt natürlich was ganz anderes, weil da geht's genau um das Gegenteil von dem, was wir so häufig unter Positionsmacht, unter Gewaltherrschaft und Tyrannei und Legitimation von fragwürdiger Macht verstehen. Vielleicht kommen wir da später noch draus. Du, weißt du, ich muss dir das ehrlich sagen, einerseits gibt's in mir immer noch etwas, dass ich sag, hey, wer bin ich, dass ich Gott verbieten möchte, in dieser Welt irgendwas Außergewöhnliches zu tun. Und andererseits kenne ich mich nun aber auch als Theologe gut aus, dass im Neuen Testament häufig zurückgegriffen wird auf Formen von Erzählung und man packt bestimmte Wahrheiten in Geschichten, um damit etwas deutlich zu machen. Und ich will mich da jetzt gar nicht festlegen. Also mein Glaube ist klein, wenn es darum geht, ja, das hat sich wirklich historisch so ereignet. Aber so ganz will ich es auch nicht ausschließen. Das wäre mir zu übergriffig. Wer bin ich als Theologe oder als Gläubiger, dass ich da irgendetwas ausschließe?
Ja, mir geht's ähnlich. Ich merke so weh, das ist für mich nicht die entscheidende Frage. Also ich verliere nichts oder das macht mir keine Angst, wenn mir jemand sagt, das kann doch nicht so gewesen sein. Mich interessiert tatsächlich die Frage, was steckt dahinter? Und klar kann man es dramaturgisch erklären. Die ganze Geschichte hat auch ein Ende gebraucht. Und, oder? Und das finde ich ja spannend. Das ist ja, also das finde ich vor allem spannend an der Himmelfahrtsgeschichte, dass sie, man kann sagen, vielleicht sogar Happy End ist im Sinn vom triumphalen Aufstieg in den Himmel. Eben, nacherzählt an diesen Herrscher-Narrativ, quasi abgekupfert bei den Römern. Und eben durch das, auf das können wir sicher noch, finde ich, auch sehr kunstvoll ins Gegenteil verkehrt. Und ja, es hat einen Schluss gebraucht, aber der Schluss ist ja zugleich der Anfang. Also es ist ja ein Schluss von der Evangelie und es ist der Anfang von der Apostelgeschichte. Also es ist so wie ein Scharnier und darum glaube ich sehr, dass für mich auch zumindest, wenn man die Bibel liest, sehr ein wichtiges Fest, ein wichtiger Moment, wo aber eben so im Kirchenjahr so ein bisschen ein Schatten da sein, fristet, eben viel wissen nicht recht, was ist dort überhaupt passiert. Die anderen können es nicht recht glauben oder bleiben vielleicht auch bei dieser Frage stecken, finde ich. Und das verdunkelt dann die entscheidenden Fragen. Aber für mich ist es eigentlich sehr wichtig und finde ich eben auch ein spannendes Fest in dem Sinn.
Und ich fände das sehr verheißungsvoll, wenn wir mal so ganz schlicht und einfach über dieses Fest jetzt auch miteinander sprechen könnten. Und vielleicht hilft es, wenn wir das zweite Fest, was ja dann darauf folgt, Pfingsten, direkt mit hinzunehmen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von einem Theologen, der hat da über den Heiligen Geist geschrieben. Und der hat ganz viel gemacht aus diesem Satz, den Jesus sagt, eben, du hast es schon angedeutet, am Ende von der Evangelienerzählungen, die Jünger sind eigentlich ganz gut drauf, Jesus ist auferstanden und dann haut Jesus einen raus und trübt also volle Kanne die Stimmung und sagt, also ich gehe dann. Na? Und ich gehe, ja, er begründet das, also wenn ich nicht gehe, dann kann ein anderer nicht kommen. Ich mache Platz für einen anderen. Und ich habe das seitdem, verstehe ich, Auffahrt oder Himmelfahrt als einen sensationellen Abgang zur rechten Zeit. Es gibt das ja oft, du bist ja auch Sportler, du bist ja sportlich interessiert. Wir seufzen ja beide über Trainerinnen und Trainer, wo wir den einen, oder Spielerinnen und Spieler, wo wir denken, du warst genial, es war der Hit in Dosen mit dir, ne? Aber jetzt ist es echt Zeit, Platz zu machen, auch für andere. Und der
also beim FC Religionen werde ich der Falsche, werde ich den richtigen Zeitpunkt sicher verpassen, sondern ja, ewig spielen.
Ja, genau. Genau,
also, bis zur Himmelfahrt.
Und es ist überall, nicht nur im Sport, im Management, in der Politik, wo es ist oft so cringe und du denkst, du ist so ein Fremdschämmoment und ich sag mal, merkst du es eigentlich nicht? Und ich find's total interessant, einfach mal zu sagen, Chapeau Jesus, also als es am schönsten war, da hast du aufgehört und hast den Raum freigegeben für den Heiligen Geist, vielleicht quatschen wir über den ja heute auch noch. Unter diesem Aspekt finde ich es irgendwie, ja, ein bisschen eine frische Perspektive und zu sagen, ups, das ist schon heftig, es ist eine Provokation, ne? Weil...
Ja, aber ist das nicht sowieso, wenn ich die Verstehungsgeschichte lese, das ist ja sowieso etwas sehr, wie soll ich sagen, nicht so Beständiges, also die Bindung zwischen Jesus und seinen Jüngerinnen und Jüngern. Es ist ja immer... Er kommt dann, wenn sie es nicht erwartet, wenn sie die Türen verriegelt haben, tritt er zu ihnen. Beim Johannes kommt er dann zurück, weil der Thomas nicht glaubt. Wieder einer, der nicht glaubt, der es nicht kann glauben, dann taucht er auf und ist dann schon weg. Oder auf dem Gang von Emmaus, wenn sie merken, wer es ist, ist er schon weg. Also es ist ja jetzt, wenn wir das auf Beziehungsebene nehmen, ist das ja sehr, sehr schwierig, ja. Weil er ist immer da und wieder weg. Oder? Das ist, ich finde, das fängt eigentlich schon nach Ostern an, dass da sein und nicht da sein. Und es ist ja wie so ein... Weiß auch nicht, vielleicht ist es ein bisschen plump gesagt, aber es ist ja dort schon so etwas zum Entwöhnen. Im Sinn von, schaut, ich bin da, glaubt es, dass ich da bin, aber glaubt es auch, wenn ihr mich nicht seht, dass etwas da ist und dass etwas da bleibt. Es ist ja nicht so, dass nach der Auferstehung nach Ostern einfach weitergeht wie vorher. Dass Jesus umzieht, dass er predigt, dass er seine Jüngerinnen und Jünger bei sich hat, sondern schon dort fängt ja so ein Erscheinen und wieder weg sein, erkannt werden und im Moment vom Erkennen schon wieder entschwinden. Mhm. Oder?
Also das finde ich jetzt total interessant, so habe ich das noch nie gedacht, diese Tage, diese 40 oder 50 Tage, also Pentakost, steht ja für die Zahl 50, als Zeit der Entwöhnung, so eine Entwöhnungskur. Jesus macht schon mal eine Entwöhnungskur, ne? Er ist nicht mehr greifbar, er ist diffus, aber man hatte wenigstens noch so die Hoffnung, naja, vielleicht kommt er wieder um die Ecke, aber jetzt mit Himmelfahrt ist dann endgültig.
Das stimmt.
Nee, der verschwindet.
Das stimmt. Aber eben schon in diesen 40 Tagen hat es etwas sehr Unzuverlässiges eigentlich, oder?
Ja,
also absolut. Immer dann, wenn man nicht daran glaubt, ist er da und ja. Wenn man es gemerkt hat, ist er schon weg.
Oder? Und ich finde, weißt du, ich finde einerseits auch diese Sehnsucht nach einer verlässlichen Gegenwart Gottes, finde ich, ist ganz wichtiger Teil des Glaubens. Und ich finde es auch berechtigt, dass alle Kirchen dieser Welt irgendwie versuchen zu zeigen, ja, wir sind der Raum einer verlässlichen Gegenwart Gottes. Und deswegen ist es auch gut, dass es Institutionen gibt, dass es solide, verlässliche AnsprechpartnerInnen gibt für Politik, für Zivilgesellschaft, für alle Bereiche unserer Gesellschaft. Da ist eine Kirche und in dieser Kirche ist das Wort Gottes. Da geht es um Jesus Christus. Mit Jesus kann man sehr gut verlässliche Gegenwart Gottes klar machen, auch im Hinblick auf sich selbst. Aber jetzt kommt der Heilige Geist und der ist ja noch krasser, noch weniger greifbar als Jesus. Und ich finde deshalb Pfingsten und auch Himmelfahrt auch für die Kirche so verstörend, so wirklich auch eine Provokation. Wir haben es da mit jemandem zu tun, da muss man sich echt gut überlegen zu sagen, ja, Gott ist in unserer Mitte, ja, wir haben das Wort Gottes, ja, wir haben die Sakramente, also Taufe und Abendmahl und hier erlebst du Gott. Also schon der Auferstandene macht deutlich, so einfach bin ich nicht zu fassen, jetzt entzieht er sich und den er dann an Pfingsten schickt, Heiliger Geist, ja, der weht, wo er will, den kannst du null mehr an die Kette legen. Ich finde, diese Dimension von Auffahrt und Pfingsten tun uns als Kirche doch ganz gut.
Ja, und ich glaube auch als Gemeinschaft, also ich glaube also wenn wir jetzt bei diesen 40 Tagen noch mal kurz sind, oder? Also im Thomas sehen wir uns ja stark auch selber. Und ich habe das Gefühl, der Johannes sieht die Leserin in dem Thomas. Oder? Das sind ja wir als Leserinnen, Leser von dieser Auferstehungsgeschichte, können es nicht glauben. Und wir kommen den Beweis nicht über, indem dass man kann die Hand in die Wunde legen kann. Aber vielleicht ist es doch auch eine Glaubens- oder eine Gemeinschaftserfahrung, also was ich mir erhoffe, nicht als Institution Kirche, sondern als Gemeinschaftskirche, dass ich auch meinen Glauben immer wieder kann verlieren, aber darauf kann vertrauen, dass andere für mich glauben oder zumindest an dieser Hoffnung festheben, dass ich manchmal nicht mehr beten kann. Aber andere für mich beten oder ich in Gebet kann einstimmen, wo einfach da sind seit Jahrtausenden und nicht muss eigene Worte finden, weil ich die im Moment vielleicht nicht finde, weil mein Glaube verkümmert ist zu einem kleinen, zarten Pflänzchen oder es vielleicht auch nie etwas anderes ist als ein kleines, zartes Pflänzchen. Aber dass das Präsentsein und Wegsein vielleicht auch ist im Sinn von, dass es in einer Gemeinschaft bei unterschiedlichen Leuten präsent und weg ist. Das ist ja wie mit der Hoffnung, das ist mit der Zuversicht, überhaupt vielleicht mit der Lebenskraft, dass die, ja, dass es manchmal hilft, wenn man nicht die immer selber aus sich selber muss, dass man auch bedürftig kann sein in seinem Glauben. Und ich glaube, das ist so das, was ich nie erfahren habe und was mich dann auch, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen skeptisch macht, wenn jemand von Jesus redet, als ob er ihn persönlich kennt. Und so eine, also ich gönne das allen, aber so eine unverbrüchliche Beziehung hat, das ist etwas, wo ich die Erfahrung überhaupt nicht mache. Und mich tröstet das oder spricht mich vielleicht gerade darum an, eben die Geschichte von diesen 40 Tagen, wo auch ein unsicheres, eine Geschichte ist von Unsicherheit, von ja, Beziehungsunsicherheit. Und für mich ist Glaube jetzt im Sinn auf auch Hoffnung ist doch etwas, immer etwas Fragiles, etwas Prekärs. Und ja, irgendwie dunkt mich erzählt die Geschichte auch das. Und Himmelfahrt ja dann auch, wo Jesus entschwindet und die Jüngerinnen und Jünger dort raufschauen und das Gefühl haben, was, ja, jetzt ist er weg. Und dann kommen ja die Engelsgestalten und sagen, was schaut ihr dort an? Jetzt sind ihr dran, jetzt sind ihr an der Reihe. Ja, das ist ja auch so eine schöne Wende in dieser Geschichte. Oder? Also, dass die Jüngerinnen und Jünger dort in den Himmel starren und dann werden sie dazu aufgerufen, zurückzukehren und eben ihr Leben zu leben und die Mission, wo Jesus angefangen hat, fortzuführen.
Also wir haben uns hier ja überhaupt nicht abgesprochen. Das Einzige, was uns für einen Stammtisch fehlt, ist das Bier. Ansonsten treffen wir uns hier gerade wirklich Knall auf Fall. Ich frage jetzt einfach mal zurück, Felix, die gucken da in den Himmel und das heißt immer wieder, er ist aus dem Himmel gekommen auf die Erde, jetzt fährt er von der Erde wieder auf gen Himmel. Im Glaubensbekenntnis, wenn wir es denn dann mal sprechen, heißt es aufgefahren gen Himmel, von dort wird er kommen, also er wird wieder zurückkommen. Himmel, was ist das für dich? Hast du eine Vorstellung? Wie füllst du das? Ist ja wieder so ein bisschen so was Ähnliches. Die Naturwissenschaften haben uns eine bestimmte Vorstellung vom Himmel dekonstruiert und auch zu Recht, ne, sodass uns völlig klar ist, also es geht hier ja nicht um irgendeinen Ort, einen physikalischen Ort im Universum, an den Jesus da zurückgekehrt ist oder so. Aber was steckt für dich hinter Himmel?
Das ist eine gute Frage. Ich weiss nicht, ob es Naturwissenschaften wirklich dekonstruiert haben oder noch das Gegenteil gemacht haben. Also ich habe letztens das Podium verleiten mit der Katrin Altweg, unter anderem, die ja Astrophysikerin ist. Und wenn man sich nur schon, da bin ich ja sehr Laie, mit Astrophysik befasst, dann ist ja der Himmel auch gerade etwas, zwar sehr weit erforscht, aber wir stoßen ja Grenzen von unserer Vorstellungskraft. Und interessanterweise ja nicht zwingend, wenn Astrophysikerinnen sagen, der Himmel ist unendlich, sondern wenn sie sagen, die Galaxien haben ein Ende. Es gibt eine Grenze, aber es gibt nichts dahinter. Und das ist das nichts dahinter. Das ist ja, können wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir können uns auch, ja, mal, vielleicht ist es so, dass es immer weitergeht und der Horizont sich immer weiter hinterher verschiebt. Das ist vielleicht sogar noch eher vorstellbar. Also, das ist erfahrbar. Also, das kennen wir ja alle, auf den Horizont zu fahren oder zu laufen und der verschiebt sich. Aber die Vorstellung, dass es dort irgendwo ein Ende gibt und nichts dahinter, da ist ja unsere Vorstellung total fertig. Ja. Und da merke ich, das finde ich immer interessant und darum, ja, ich weiß gar nicht, ob mich das so wahnsinnig interessiert, den Himmel zu definieren. Weil ich am Schluss ist ja die Ewigkeit und das Nichts berührt sich in ihrer Unvorstellbarkeit. Weil wir so gefangen sind oder nein, nicht gefangen, aber einfach Zeit ist etwas so Entscheidendes für uns. Zeitlichkeit. Und ja, dass es nichts und die Ewigkeit kann geben kann, das ist beides ungefähr gleich unvorstellbar. Und darum, ja, vielleicht ist der Himmel alles und nichts. Einfach das, was ich mir kann, das, was ich kann sehen, das, was ich kann darüber staunen. Ich finde einen Sternenhimmel etwas unglaublich Schönes und zum Staunen. Und egal, wie viel dass ich jetzt darüber lese und weiss und über die Galaxien und ob man neu mit, es gibt ja, glaube ich, irgendeinen Punkt, wo man die nächste Galaxie durch könnte sehen, auch von bloßem Auge. Auch das ist, Oder die Vorstellung, dass das Sterne leuchtet, was es seit Tausenden von Jahren gar nicht mehr gibt, aber mir leuchtet sie immer noch. Das finde ich alles wahnsinnig schön. Hm. Und auch sehr poetisch eigentlich. Oder, ja.
Ja. Ja, zum da würde ich dir auch,
vielleicht ist das der Himmel.
Würde ich dir auf jeden Fall recht geben, dass gerade die modernen Naturwissenschaften ja eine große Öffnung auch gebracht haben. Und nach dem Motto, wir müssen uns offen halten für wesentlich mehr, für wesentlich weiteres, für etwas, wo wir gar nicht hinterschauen können. Und da treffen sich jetzt für mich die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem, was für mich Himmel auch religiös, theologisch bedeutet. Also ich bin hier auf dieser Erde, ich bin ein Erdenmensch. Und das ist aber für mich nur der eine Bereich, die eine Sphäre der Schöpfung. Es gibt noch eine andere Sphäre der Schöpfung, die empfinde ich so, die hat mir was voraus. Die hat mir was voraus, weil die Lebendigkeit dort anscheinend ungehemmt ist. Dort wohnt Gott, also irgendwie durchdringt Gott mit seiner Lebendigkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Gerechtigkeit nochmal alles. Und beide Bereiche stehen aber in einem lebendigen Austausch. Da ist Traffic zwischen den beiden, ne? Und ich finde in Jesus ist so die Figur, wo dieser lebendige Verkehr zwischen, wir nennen das ja die unsichtbare Schöpfung, der Himmel, da wissen wir nicht ganz genau, da blicken wir auch nicht hinter, aber wir träumen so ein bisschen. Es ist auch so ein bisschen so eine Utopie, die uns da durch die Bibel ermöglicht wird. Da sind die Dinge geheilt, da sind die Hemmungen und die Abgründe des Lebens, die sind dann nicht mehr. Also es wird ja ganz toll teilweise beschrieben. Und Jesus steht für mich so, das ist so die Figur, er kommt von dort, bringt von dort das Beste auf die Erde, er kehrt von der Erde wieder zurück, aber er nimmt das Menschsein mit da hoch. Das finde ich auch total interessant. Keine Ahnung, wie man sich das überhaupt denken soll, aber er nimmt ja unser Menschsein. Also er ist geworden wie wir und als Mensch kehrt er ja zurück. Und wir erwarten, dass er aus dem Himmel wieder zurückkommt. Also dieser Traffic, Himmel und Erde begegnen sich, verschmelzen miteinander. Das ist kein Dualismus, sondern das sind zwei Sphären, Bereiche der einen Wirklichkeit. Und das bedeutet für mich, hey, diese Erde, diese Welt, mein Leben, ich muss nicht selbstgenügsam mich denken. Ich muss mich nicht abkapseln. Ich muss mich nicht schützen vor irgendetwas, sondern ich darf offen sein. Ich kann sogar Gott offen sein. Ich darf offen sein, dass es noch einmal eine andere Art zu leben gibt und die möglich ist. Und die Geschöpfe sind dann die Engel und die himmlischen Wesen und so. Und mit denen bin ich in Kontakt, für die bin ich offen. Da gibt es einen Austausch, ein Hin und Her. Und mich interessiert deshalb so im Zusammenhang mit Auffahrt und Pfingsten, wo erlebe ich diesen Austausch jetzt schon? Wo wird das wahr? Wie im Himmel, so auf Erden. Und von daher habe ich irgendwie noch mal mehr Mut auch gehabt zu sagen, ja, so ein bisschen mehr anhimmeln und so gern himmeln gucken, so ein bisschen mehr Dachschaden, ja, so unsere Dächer von Vernunft und Rationalität. Und wenn wir einen Dachschaden haben, dann sehen wir endlich wieder das Blau des Himmels. Das danach sehne ich mich, das tut mir irgendwie, tut mir auch gut, ne?
Ja, also was für mich auch ganz wichtig ist, ist tatsächlich, dass Einreissen von dieser Grenze zwischen Himmel und Erde, mhm. wo ich nur schon durch Weihnachten ganz entscheidend finde, und es nochmal sich spiegelt dann in der Himmelfahrt. Was mir aber schon auch wichtig ist, oder was ich aus der Himmelfahrtsgeschichte lese, ist, dass der Himmel nicht etwas ist, wo wir uns darauf sollen vertrösten, also dass es etwas ist, wo eben dann mal alles gut ist, sondern eben, ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf in den Himmel? Dass der Himmel nicht das ist, wo man darauf anstarrt und darauf wartet und dann ist alles gut, sondern dass Christus ja ein Stück Himmel auf Erde gebracht hat und eben gezeigt hat, dass eine andere Welt möglich ist, ja, dass ein anderes Menschsein möglich ist. Also eigentlich hat ja Jesus gezeigt, was es würde bedeuten, Mensch zu sein. Und, und eben zu versöhnen statt zu spalten. Und dort fängt für mich immer Himmel an, wo sich das ereignet. Und das finde ich eine ganz starke Botschaft, dass die, ja, dass die Grenzen oder die gläserne Decke oder was auch immer, dass die eben niedergerissen ist, eigentlich schon an der Weihnacht und wie auf die andere Seite dann nochmal durchbrochen wird, an Himmelfahrt.
Ja. Ja, das wäre dann für mich wieder dieser Dualismus, ne, dass das so wie so eine andere Welt ist und dass hier die Welt dann vergeht und dann kann man die ja auch vergehen lassen und so weiter und dann himmelt man Jesus in einer falschen Weise an und schaut nur noch da hoch. Und genau das finde ich eben, genau das sollte nicht sein. Deswegen ist mir dieser Gedanke auch, da findet ein echter Austausch statt, der übrigens nach meiner Meinung, religiös gesprochen jetzt eben, dafür steht Heiliger Geist. Mhm. Weil Heiliger Geist, das ist die Instanz, die Kraft, die Dynamik, die Himmel und Erde miteinander verbindet. Ne? Und die schönste Verbindung von Himmelssohn und Menschensohn, die ist ihm in meinen Augen in Jesus gelungen. Mhm. Ne? Da hat er beides wirklich so in eine Person gepackt und da bist du dir nie so, du weißt eigentlich nie, bin ich jetzt im Himmel oder auf der Erde? Und deshalb gilt beides. Aber ich würde trotzdem dagegen halten, Felix, weil ich glaube, so ein bisschen mehr Himmel heute tut uns ganz gut. Und ich habe von Kurt Martin ein tolles Gedicht gefunden. Ist es in Ordnung, wenn ich das spontan vorlese? Und ich finde, er trifft unsere Zeit, in der wir ja nicht gerade vor Zuversicht und Hoffnung und strotzen, trifft er sehr, sehr gut, wenn er schreibt, blauer Himmel. Glücklich, die ihr betrunken sein könnt vom Blau des Himmels. Möge der Rauschtrank nie mangeln und süffig ein Leuchtvorrat auch unter finster Gewölk aus Schuh und Angel euch heben. Trinkt blau, trinkt nicht Kummer. Mhm. Also das wäre für mich auch Auffahrt. So ein bisschen aus der schönen Pulle, aus dem Rauschtrank. Und natürlich wollen wir nicht irgendwas Blaues den Leuten vom Himmel erzählen oder ins Blaue hinein utopisch völlig gelähmt und weltvergessen. Überhaupt nicht. Es geht aber ganz genau darum, mit diesem Schluck Himmelsblau werden wir diese Welt verändern und umgestalten und in die Zukunft führen können.
Ja, und ich glaube, es ist schon beides. Also das habe ich ja versucht mit dem Motiv vom Staunen, also eben entweder ist Himmel blau oder der Sternenhimmel ist ja auch zum Staunen. Also dass es nicht einfach nur der Auftrag ist im Sinn von, ja, so, jetzt müssen wir die Mission machen und die Welt verändern und die Welt verbessern, sondern dass das Motiv vom in den Himmel schauen und staunen und wissen, dass da etwas ist, wo uns wohlgesinnt ist, wo ich nicht im Griff habe, aber wo etwas mich getrost sein lässt, unabhängig von meinen Leistungen und von all den Momenten, wo ich mir nicht gerecht wird, anderen nicht gerecht wird, Menschen verletzen, Fehler begangen, dass da doch ein Himmel über mir ist, ja, wo mir wohlgesinnt ist und mich getrost sein lässt. Also das ist schon auch da. Und darum, ja, auch in der Apostelgeschichte gehört wahrscheinlich beides zusammen. Also die Rückkehr in die Welt, und es ist ja ein freudiges Rückkehren in die Welt, und in den Himmel anschauen und in dem Sinn auch Atem holen für das. Also ich will das gar nicht, es tönt ein bisschen nach Tadel, was die Engel sagen, aber ich würde es nicht tadeln, sondern ich würde sagen, das sind genau die zwei Seiten, wo zusammengehören.
Ja.
Also es sind zwei Aspekte, die zusammengehören und wo ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere, weil sonst wird es wir sind darauf angewiesen, dass wir können getrost sein und auch immer wieder keine Angst haben, das Gesicht zu verlieren, sondern zu wissen, dass man Fehler macht.
Du hast ja es ist die aktuelle Ausgabe von Reformiert, wo ich ein Interview gelesen habe, was du mit einem Philosophen geführt hast, wo es dann schon ganz stark um Pfingsten geht. Ich würde das jetzt gerne miteinander verbinden, weil er schreibt ja hier vom Rauschtrank und an Pfingsten, als dann der Heilige Geist kam, noch einmal ein anderer Austausch zwischen Himmel und Erde. Da sieht man tatsächlich, es ist viel mehr Himmel auf der Erde, als wir oft wahrnehmen. Also das ist ja auch etwas Schönes. Es ist nicht nur so, dass da Hoffnung und es kann anders werden auf dieser Erde, sondern es ist gut und es ist schon viel anders geworden. Und ich fand das total spannend. Es geht da ganz stark auch um ein irrsinniges Wunder, wo die Leute echt gedacht haben, die haben zu tief in die Flasche geguckt, die sind alle stockbesoffen. Es war irgendwie so ein Sprachen- und Verständigungswunder. Was ist da passiert an Pfingsten? Wofür steht der Heilige Geist in dieser Pfingstgeschichte?
Ja, er steht dort ganz stark fürs Überwinden von der Sprachgrenze. Also eben, dass alle, egal woher sie gekommen sind, das Evangelium, das ihnen predigt worden ist, verstanden haben. Also dass die Sprachbarriere wie durchbrochen worden ist. Und eben, das ist ja dann interessant, der Spott liegt auch drin, oder? Wo die einen sagen, dass was die Apostelinnen und die Apostel, die haben einfach zu viel gesoffen. Die sind betrunken, die sind voll von Wein. Ja, es sind so die zwei Seiten, oder? Also, dass man der Spott ist näher. Und das finde ich interessant, dass die vom Heiligen Geist erfüllt sind, von der einen verstanden werden, egal welche Sprache sie reden, die Grenzen können überwinden, aber dass auch die Skepsis da ist und das kann doch nicht sein. Also muss es irgendwie, müssen wir die nicht ernst nehmen. Mhm. Und vielleicht sind sogar die zwei Seiten ziemlich aktuell. Wenn jemand, manchmal gibt es ja die Interventionen, wenn jemand sagt, hey, Versöhnung ist es, Frieden ist es, dann ist man ja so schnell auf der naiven Seite und wird verspottet. Und spinnst du eigentlich, bist besoffen. Die Welt funktioniert halt anders. Die Welt funktioniert, der Stärker gewinnt, es geht über Deals. Das merkt man ja ganz aktuell. Und da merke ich dann, was ist eigentlich naiv? Ich glaube, es ist viel naiver zu glauben, mit reiner Machtpolitik, mit dem Niederdrucken von jedem Freiheitswillen, von den Anspalten, Menschen gegeneinander aufhetzen, das funktioniere irgendwie. Also es kann ja gar nicht funktionieren. Ich finde den Glauben eigentlich ziemlich naiv, dass Machtpolitik auf lange Dauer irgendwie funktioniert.
Also ich staune manchmal, wie man das, wenn man auf die Geschichte zurückblickt, die wir da hinter uns haben, wie man in der Tat so fantasielos sein kann, dass man denkt, da liegt irgendetwas von der Zukunft. Ich finde, das Pfingstfest und das, was uns da erzählt wird, was der Heilige Geist an Sprachenwunder, an Verständigungswunder gewirkt hat, deshalb finde ich das Pfingstfest jetzt gerade in dieser Zeit so aktuell. Das ist ja jetzt schon lange analysiert. Wir müssen das hier ja nur noch kurz antippen. Aber die Verständigung in der ganz normalen, analogen Welt, es ist schwierig. Ich umgebe mich sehr gerne mit Menschen, die ich gut verstehe, wo ich weiß, da funktioniert's. Aber ich setze mich sehr wenig zu Menschen, die anderer Meinung sind, die irgendwie rechts oder links oder wo, weiß ich, auch immerhin abgebogen sind. Es wird ja oft gesagt, ja, die Bubbles im Internet und auf den sozialen Medien. Ich finde eigentlich, der Widerspruch oder der Gegenwind im Internet kommt manchmal leichter und heftiger als im analogen Bereich, ne? Aber natürlich auch auf Social Media diese Tendenz zur Eskalation unserer Gespräche. Und also ein Heiliger Geist hieße dann für mich, oder ich sehe ihn dort am Werk, wo, ich sag's jetzt mal, vielleicht auch naiv, aber Aber was wäre denn, wenn jetzt auf völlig krassen Wege wirklich Verständigung wieder passieren könnte zwischen Russland und Ukraine und Europäischer Union? Gut, ich hänge das jetzt vielleicht zu hoch, aber was wäre, wenn ich mit Freunden, die ich habe, die sich jetzt als zur neuen Rechten dazugehörig empfinden, was ist, wenn es da wirklich einen ernsthaften Austausch gibt? Oder wo wir vielleicht auch drüber sprechen könnten, ich finde, wir sollten irgendwie wieder mehr Streitlust, so gesunde Streitlust haben, dass wir sagen, nee, ich glaube jetzt wirklich mal, dass ich das die besseren Argumente habe als du, weil ich das von mir glaube, glaube ich das auch von dir. Es ist auch möglich, dass du mich überzeugst. Und jetzt kreuzen wir wirklich mal die Klingen und reden miteinander und lassen mal die Argumente hören, aber wir hören auch wirklich zu und geben uns Spielregeln. Und vielleicht überzeugen wir einander nicht, aber vielleicht helfen wir einer Person, keine Ahnung, die jetzt gerade diesen Podcast hört, einer dritten Person, dass sie dann sagt, ah ja, doch, also das finde ich aber jetzt überzeugender, weißt du, irgendwie so in diese Richtung ging ja auch dein Interview mit dem Philosophen, wie hieß er?
Jürgen Wiebeke, genau. Also ja. Er hat ja, also ich finde spannend, was er gemacht hat. Er hat ja das Hilfe für Demokratieretter, hat er das Buch gemacht und er ist schon fast, glaube ich, jahrelang wirklich durch Turnhallen und Gemeindesaal in Deutschland gereist und hat sich einfach auf Gespräche eingelassen. Und eben er vertritt ganz stark die These, dass wir uns im realen Leben viel stärker in Bubbles zurückziehend, obwohl man von Bubbles redet im Social-Media-Bereich, aber dass wir uns sehr stark umgehen mit Leuten, die einen ähnlichen Lebensstil teilen, ähnliche soziale Verhältnisse haben, ähnliche politische Meinung. Und auch der Konfrontation in dem Sinn ausweichen und mit der dann gar nicht mehr richtig umgehen können. Das ist so stark seine These. Und was er ist natürlich so ganz ein starker Verfechter vom Argument, dass er sagt, in der Debatte muss ein gutes Argument zuerst mal überhaupt eine Chance haben und dass mir viel, und das haben wir schon noch eingeleuchtet, dass wir schnell oder ja, eingeleuchtet weiss ich gar nicht, aber zumindest Denkanstoss gewesen, dass die RTs haben, wir fragen zur Zeit zu fest nach den Grenzen von der Toleranz und vertrauen zu wenig im Grundsatz, dass die Grenzen von der Freiheit weit sind. Dort schwanke ich so ein bisschen. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man Toleranz versteht. Ich denke auch, man kann zu früh nach dem fragen. Zugleich finde ich schon, wir müssten eine Gesprächskultur pflegen, die nicht stigmatisiert, die nicht diskriminiert. Und ich würde gar nicht sagen, dass das unvereinbar ist mit hart feiten und hart streiten. Oder dass dann das Argument weniger eine Chance hätte. Sondern es würde einfach vermeiden, dass man auf einem Gleis geratet einfach. Ja, man kann wirklich gut streiten, ohne Bevölkerungsgruppen oder Menschen zu stigmatisieren. Und dort, finde ich schon, ist es wichtig, dass man immer wieder nach den Grenzen fragt. Also das dünkt mich wichtig und dass man die auch definiert. Aber das andere, dass wir in dem Sinn vielleicht, ja, bei Pfingsten geht es um Verständigung, aber dass man dort vielleicht toleranter werden im Unverständnis. Also, dass ich in einer Diskussion jemandem zuhören kann, die Geschichte hören, die vielleicht, aber trotzdem einfach völliges Unverständnis haben, wie kann man so denken, aber es mir immerhin anhören und auch nicht den Anspruch haben, dass ich den anderen jetzt muss verstehen oder die Angst oder die Wut oder was auch immer kann nachvollziehen. Muss vielleicht gar nicht sein, aber vielleicht kann ich es einfach mal hören und aber dann auch von mir erzählen und das können anstellen und sagen, du musst mich nicht verstehen, aber ich sage das jetzt trotzdem, dass das für mich ganz anders ist. Aber problematisch finde ich schon, dass unser Diskurs häufig einfach auf eine Art pauschalisiert, dass man muss eben gerade die rechte Parteien, einfach ganze Bevölkerungsgruppen müssen Religionen pauschal stigmatisieren. Das hat für mich null mit irgendwie Toleranz oder so zu tun oder mit Diskurs oder mit Argumenten. Das ist einfach nur doof und nur gefährlich. Und dort würde ich dann die Grenzen schon ziehen und nicht sagen, ja, die Grenzen von der Wehrfreiheit sind halt weit. Also die Freiheit hört schon dort auf, wo Menschen ja, marginalisiert und diskriminiert, stigmatisiert werden. Hm. Und das dünkt mich schon ein Problem. Und da finde ich ganz, ganz schwierig. Das Narrativ von ja, man braucht mehr Freiheit in der Diskussion und so, das ist von Kreisen gepachtet worden, wo ich finde, die nützen der Freiheit nicht. Also für mich ist Freiheit nicht etwas, dass ich andere kann fertig machen oder eben einfach falsche Sachen erzählen, Fakten verdrehen. Das hat für mich nichts mit Freiheit zu tun. Und da sind wir schon in einem ganz schwierigen Rang. Also bis hier, eben, wenn man jetzt oben anfängt oder oben bei den Machtzentren anfängt, dass da einfach völlige Verschwörungstheorien in einer Pressekonferenz im Weissen Haus präsentiert werden, wie da die angebliche Genozid an Bauern, wo man einfach weiss, das ist eine in rechtsextremen Kreisen kultivierte Verschwörungstheorie, die aber dann einfach eine Öffentlichkeit bekommt. Hm. Und da geht es ja nicht mehr um Argumente, sondern da geht es wirklich einfach um... Also da sind die Grenzen längstens überschritten. Also von dem her, ich bin nicht sicher, ob unsere Grenzen von der Toleranz zu nahe sind, sondern ich merke, die werden ja ständig... Also meine Grenzen von meiner Toleranz werden ja ständig überschritten. Und ich schaue dem recht hilflos zu.
Das ist so ein Punkt, wo mir der Glaube an den Heiligen Geist vielleicht echt ganz konkret und ganz praktisch hilft. Also ich habe es jetzt erlebt mit zwei Studienfreunden. Der eine glühender Trump-Befürworter mit seiner Frau zusammen in den USA. Der andere kommt aus Deutschland, ganz stark sich auch ja radikal, also Richtung rechts bewegt. Und was mir einfach da geholfen hat, ist der Glaube, die sind erfüllt vom Geist Gottes, sonst wären sie schon gar keine Geschöpfe. Ja, ohne Geist Gottes, die Bibel erzählt, der wurde uns eingehaucht, jedem einzelnen Menschen. Dadurch sind wir lebendig, wir sind vital, wir sind vollgestopft mit Potenzial, Positivität, auch mit Sehnsüchten. Ohne den Geist Gottes würde niemand von uns existieren. Von daher habe ich schon mal ganz universal, jeder lebendige Mensch ist von diesem Geist Gottes, den ich für den Pfingstgeist halte, schon einmal geschaffen und erfüllt und dann auch inspiriert. Und wenn die Pfingstverheißung ist, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, so, und dann hilft es mir zu denken, ja, das gilt jetzt nicht nur mir, sondern das gilt auch denen. Wenn die jetzt meinen, sie hätten absolut erkannt, was wirklich in dieser Welt vorgeht und müssten das jetzt unbedingt durchsetzen bis an die Grenze von falschen Behauptungen, von abstrusen Theorien, dann überlege ich mir, ja, was mache ich jetzt? Und ich habe dann echt reagiert und habe gesagt, ich will denen jetzt aber erstmal zuhören. Also ich lobe mich jetzt ein kleines bisschen, aber mir ist das irrsinnig schwer gefallen. Es wäre auch fast eskaliert, weil ich an der einen Stelle auch echt, ich kann dann auch mal sehr leidenschaftlich mit lauter Stimme auch sagen, ich verstehe nicht, dass einer, der mit mir studiert hat und wir haben doch diese Themen, dass du so einen Scheiß, also ich habe die wirklich, also auch nicht gerade mit Argumenten, sondern das war dann schon unter die Gürtellinie. Aber was mir geholfen hat, ist einfach zu sagen, es gibt eine Beziehungsebene und von dieser Beziehungsebene entsteht für mich überhaupt erstmal, ich nehme mir Zeit und schaffe Raum, dass man sich mal begegnet. Dass wir mal zuhören, dass ich einfach mal zuhöre, obwohl ich mit Unverständnis reagiere, das hast du ja auch schön gesagt, und der reagiert vermutlich auch mit Unverständnis und denkt, was ist jetzt mit dir? So, aber das ist schon mal so ein Anfang und aus dem könnte ja dann vielleicht noch mehr werden und das würde ich mir für mein Leben, für mein Privatleben, aber auch für mein öffentliches Leben als Theologe und in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft, da würde ich mir das noch mehr wünschen. Und mir ist diese Beziehungsebene, die stärkt sich, weil ich an Pfingsten einen Geist am Werk sehe, der kann Menschen eben verbinden und an ihre tiefe Verbundenheit als Kinder dieser Erde, als Kinder Gottes auch erinnern. Und das finde ich jetzt gerade so pfingstaktuell.
Ja, das sind zwei Aspekte. Also der eine würde ich mitgehen, dass mir das auch viel bedeutet oder ich schöne Erfahrungen finde von dem, also ich habe das manchmal, weiß auch nicht, wenn man weiss, dass man hitzigste theologische Diskussionen gehabt hat und sich wirklich überhaupt nicht verstanden hat. Aber man kann zusammen unser Vater beten. Das ist so eine fast auch so eine quasi Beziehungsebene. Ja. Eine gleiche Sprache finden. Zugleich, aber wenn ich bei Pfingsten geht es ja auch darum, dass man das Evangelium versteht. Also, dass man die Botschaft vom Evangelium versteht, dass die verstanden wird. Und dort muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Leute aus dem Evangelium Spaltung ableiten, Hass ableiten, Gegnerschaft gegen andere Religionen ableiten, gegen Homosexuelle ableiten, auch da, oder? Wir haben es immer so gern, ja, die Muslime müssen sich von Gewalt distanzieren. Es gibt christlich prägte Länder, wo Homosexuelle gesteinigt werden. Von dem muss ich mich auch nicht distanzieren. Mache ich aber. Und dort denke ich dann, aber das ist doch der Ungeist vom Evangelium. Was sehen die dort rein? Und dort merke ich dann schon, dass ich. Oder eben die ganze Geschichte vom christlichen Antisemitismus, wo ja auch gespeisen ist durch die Überlieferung. Das ist ja, also wenn eine Religion das Patent hat auf den Antisemitismus in schrecklichster Art, dann sind wir es. Und mit dieser Schuldgeschichte müssen wir uns auseinandersetzen. Und die ist ja auch nicht fertig. Und dort komme ich im Fall dann schon an Grenzen, wo ich finde, aber da wünsche ich mir dann mehr. Also ich habe ja auch nicht den Anspruch, dass ich das Evangelium richtig verstehe, aber ich nehme für mich in Anspruch, wie es ganz sicher nicht gemeint ist. Also wie es gemeint ist, da ringe ich auch damit. Und ja. Da habe ich sicher häufig schon missverstanden oder manchmal verstehe ich es einfach nicht. Ja. Da stoße ich an Grenzen. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass zumindest partiell es ganz sicher nicht gemeint ist. Es ist sicher nicht gemeint, dass wir Krieg führen aufgrund von dem oder dass wir Leute ausgrenzen, stigmatisieren, whatever. Also da bin ich ziemlich überzeugt. Ja. Das ist der Ungeist. Und dort stosse ich aber dann wirklich an Grenzen und denke, hey, jetzt könnte man wirklich ein bisschen Pfingsten brauchen, dass man wenigstens, wenn wir uns schon nicht verstehen, wenigstens die Spuren an das Evangelium richtig verstehen.
Ja, ich gebe
das. Und da kann ich dann nicht einfach durchschnaufen und sagen, ja, gut, dann ist das halt dein Glaube, sondern da verzweifle ich dran.
Ja, genau. Aber genau das meine ich ja. Also ich finde das jetzt stark, wie du das so zuspitzt mit meinen eigenen Worten, würde ich da noch einmal das für mich so fassen, dort, wo mit dem Evangelium, hast du gesagt, eben Spaltung, Zwietracht und dann eben Verständigung abgebrochen wird, oder wo unter Berufung auf den Heiligen Geist sich schlimmste, übelste Ungeister breit machen. Hey, da schlucke ich auch und da denke ich auch, also jetzt wird's echt ganz, ganz schwierig, und da verliere ich auch so ein bisschen die Hoffnung. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn wir ja in die Geschichte auch der Kirche und auch des Glaubens zurückgucken, ja, da sind solche Dinge also schlimmstens passiert, und doch finde ich, hat sich der Geist Gottes doch auch immer wieder Raum verschafft, und die Ungeister und Gespenster mussten irgendwie weichen, weil die Christenheit in der Tat auch zu Verständigung beigebracht hat, weil gerade auch die Selbstkritik und beste philosophische, theologische Ansätze eben zur Verständigung oder auch eine klare Sicht von dem, was schiefgelaufen ist, nun gerade sich aus dem Geist auch des Christentums speist, sodass ich dann auch eine hohe, ja, so eine Erwartungsbereitschaft und auch so eine leise Zuversicht spüre. Hey, wag es nochmal neu, halte dich der Möglichkeit des Guten hin. Der Geist weht, wo er will. Und vielleicht ist die Macht der Ungeister, ja, vielleicht gehört zu den Ungeistern eben genau das mit dazu, dass sie sich gegenüber uns so wie riesig aufbauen und wir echt denken, oh meine Güte, jetzt ist echt Hopfen und Malz verloren. Und was sollen wir um alles in der Welt uns mit denen noch abgeben? Da ist wirklich alles am Ende. Und da finde ich, das ist so ein, wäre auch für mich so ein, also auf jeden Fall Angst und Respekt. Mir wird mulmig. Ich an manchen Stellen sehe ich nicht himmelblau, sondern pechschwarz. Aber Pfingsten heißt für mich irgendwie so auch trotzig und widerborstig sagen, hier bin ich. Also wenn du willst, Heiliger Geist, dann mach's nochmal, auch mit uns. Eine gute Verständigung, die aber davon lebt, dass wir auch Kante zeigen, dass wir als Kirche auch dagegen halten und den Konflikt nicht scheuen. Und vielleicht müssen wir dann durchaus in einigermaßen Frieden aber auch getrennte Wege gehen und sagen, na gut, dann geh du deinen Weg und schau, was wird. Aber wir bleiben bei unserem Weg, aber wir kratzen uns nicht gerade die Augen aus.
Ja, und dass man so trotzig an dieser Hoffnung festhebt, dass man vielleicht nicht als betrunken verlacht wird wie der Apostel, aber als Gutmensch, oder? Das ist ja auch so, dass es verspottet wird und dass man vor dem nicht Angst hat, sondern dass man mutig, trotzig an dieser Hoffnung von Pfingsten festhält.
Ja.
Genau.
Hm.
Gutes Schlusswort, oder?
Jetzt hast du wirklich ein gutes Schlusswort gesprochen. Schön, dass du mich eingeladen hast und ich dabei
sehr
sein
gern durfte. Schön. Ich wünsche euch allen eine schöne Auffahrt heute und dann frohe Pfingsten. Ciao miteinander.